Heute zu Gast im Podcast sind Alice und Coco, Gründer von The Flugs.
Weil wir suchen die ja raus, die uns irgendwie zu der Brand passen, die wir cool finden. Und dann geht's eigentlich los, hey, wir haben da entweder vielleicht einen konkreten Vorschlag, da können wir dich vorstellen, wir finden es cool, was du machst, dein Mut, dass du dich selbstständig machst mit deiner Passion, uns gefällt das und das. Und dann geht es eigentlich immer total natürlich und super schnell. Also wir haben da auch keine Kontaktschwierigkeiten und schreiben halt einfach mal und gucken, was dann quasi passiert.
Wie viele Leute müsst ihr anschreiben, damit ihr eine Antwort bekommt?
Bei den Creators ist es tatsächlich eine super hohe Response Rate. Also ich würde sagen, dass bestimmt 75% auf jeden Fall antworten. Nicht alle können natürlich, je nachdem, in welchem Status sie sich befinden oder passt es zu denen. Aber dass wir ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen oder in Austausch kommen, funktioniert auf jeden Fall.
Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, produziert von uns salespod.io. Und heute geht es um The Flugs. Und wer ist The Flugs? Was macht The Flugs? The Flugs hilft Künstlerinnen dabei, ihre individuelle Online-Art-Class zu entwickeln, um ihr Kreativbusiness zu kickstarten. Worum geht es heute in der Episode? Denn die Episode heute ist wieder etwas Besonderes, denn es ist heute eine Episode mit zwei Gästen, nämlich der Coco und der Alice. Und ja, Coco und Alice reden zuerst darüber, wie sie The Flugs gegründet haben, also erzählen ein bisschen über den Gründungsprozess, erklären dann auch, dass der erste Workshop tatsächlich offline war, jedoch kurz vor der ersten Corona-Welle. Und darauf haben Alice und Coco beschlossen, Online-Workshops zu erstellen. Danach erläutern Alice und Coco, wie sie Kunden und Creator über Instagram und LinkedIn akquiriert haben und geben dabei uns auch Einsicht darin, wie wichtig der Networking-Aspekt war. Zuletzt zeigen uns die beiden dann noch, wie sie ihre Workshops aufbauen und was die Besonderheiten von diesen Events sind. Dabei erklären sie auch, was die größten Fehler waren. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt in die Episode rein und dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute gleich zwei Gäste im Podcast habe. Einmal die Coco und einmal die Alice von The Flugs. Wahnsinnig spannender Ansatz, den ihr verfolgt. Ihr verbindet ganz viele Dinge miteinander, die auch noch sehr wertstiftend sind. Ich würde einfach mal sagen, ich übergebe euch das Wort. Stellt euch gerne beide mal kurz vor und erklärt auch mal ein bisschen, was macht ihr eigentlich?
Ich starte gern. Mein Name ist Alice und ich habe mit der Coco gemeinsam Flugs gegründet. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, um genau zu sein, seit wir 8 Jahre alt sind. Also wir waren auch zusammen in der Schule, haben zusammen Abitur gemacht, waren schon zusammen auf Weltreise. Also haben quasi schon einiges zusammen erlebt und haben jetzt gemeinsam Flugs gegründet. Flugs ist eine Plattform, wo man Online-Kunstkurse mit Materialkit kaufen kann. Das heißt, wir empowern quasi Künstlerinnen, ihre eigenen kreativen Online-Kunstkurse zu produzieren und geben so Menschen die Möglichkeit, selbst unter Anleitung kreativ zu werden. Das ist sozusagen unser B2C-Stream. Und dann haben wir noch einen B2B-Stream, wo wir ganz eng mit Brands zusammenarbeiten, mit Brands und Künstlern und da quasi für Kunden ganz exklusive und eben besondere Kundenerlebnisse und Brandaktivierungen quasi umsetzen.
Genau, ich bin Coco. Ja, und danke für die Einladung. Freuen uns mega, hier zu sein. Ich glaube, Alice hat gerade schon alles kurz und knackig zusammengefasst. Aber freue mich auf jeden Fall auch, hier zu sein.
Ja, herzlich willkommen. Ihr verbindet ganz viele Sachen. Finde ich super spannend, einfach weil ihr ja ein digitales Geschäftsmodell mit einem Offline-Aktivitäten verbindet und dann gleichzeitig auch noch mit zwei verschiedenen Zielrichtungen, Zielgruppen. Wie ist das Ganze entstanden? Wart ihr eines Abends zusammengesessen und habt gesagt, es ist Zeit für The Flugs?
Ja, die Geschichte ist eigentlich so gekommen, dass sowohl Alice und ich schon, wir waren ja beide quasi in Konzernen davor, beide in der Fashion-Branche und waren da beide auch in Rollen, wo wir einiges vorangetrieben haben in den Konzernen. Und diese Idee oder dieser Wunsch nach Selbstständigkeit, auch dass die Neugier auf Gründen war bei uns quasi beide schon vorhanden. Ich habe das dann quasi über auch so ein Masterprogramm noch weiter mich da vertieft. Also wir waren quasi schon so gefühlt open for opportunities, könnte man mal sagen. Und die konkrete Gründungsidee, wobei ich auch an der Stelle sagen würde, die Idee wird ja meist auch überbewertet, ist aber eigentlich aus dem Erlebnis, einem emotionalen Erlebnis mit meinem Bruder entstanden. Der hatte mir zu Weihnachten quasi einen Schmuck-Workshop geschenkt, also den er auch selbst angeleitet hat und alles eingekauft hat. Also ist selber auch sehr kreativ und stellt Dinge gern selbst her. Und das haben wir halt zusammen gemacht. Und ich habe mich in der Zeit viel mit dem Thema Konsum beschäftigt, dass wir heute ja voll oft schnell konsumieren, die Dinge an Wert verlieren. Und wenn man was selber mit den eigenen Händen herstellt, ein schönes Erlebnis hat, die Person dahinter kennenlernen, auch die Geschichte, steigert man quasi den emotionalen Wert von dem Produkt. Und aus diesem Gedanke, hey, es wäre cool, wenn man irgendwie Einkaufen quasi bedeutsamer macht, mit Erlebnissen verknüpft, mit lokalen Künstlern, Designern, ist quasi so die Idee entstanden. Und genau, und dann haben wir letztendlich gesagt, okay, lass mal probieren, einfach nebenher. Und haben quasi in Stuttgart sind rumgerannt, haben Designer und Künstlerinnen gesucht. Da gab es auf jeden Fall super viele Spannenden und haben einfach angefangen, den ersten Workshop zu machen. Und genau, so ging es dann los.
Ja, richtig spannend. Ihr habt ja eine Plattform. Ich nehme an, der erste Workshop war noch offline.
Genau, wir haben eigentlich angefangen mit Offline-Workshops. Das war quasi ja so nebenher ein Test. Das war genau 3 Monate vor Corona. Da hatten wir auch quasi schon ein gutes Portfolio aufgebaut gehabt an coolen Workshops in Stuttgart. Und dann, bam, kam quasi die Corona-Keule und wir schon alles absagen. Das war natürlich dann auch erstmal ein Tiefschlag. Aber für uns gab es da keinen, okay, wir warten jetzt oder wir hören auf, sondern wir haben uns dann halt überlegt, was können wir damit machen, wie können wir quasi weitermachen und haben uns dann Richtung online entwickelt.
Ja, ich meine, ich glaube, das kam für viele sehr überraschend. Ne? Alice, wie hast du das, wahrgenommen? War das ein schwieriger Schritt, so dieses Umdenken dann von offline auf online? Oder wie ging es euch damit? Wie schnell habt ihr die Plattform dann auch irgendwie umsetzen können?
Wir waren echt super schnell. Ich glaube, wir waren innerhalb von 2 Wochen haben wir das gemacht, wenn ich das noch richtig weiß. Ich erinnere mich dran, wir haben die Offline-Workshops damals ja umgesetzt und waren so quasi mit einigen Künstlerinnen, die wir auch schon als sehr, sehr gut befunden haben, ja schon im Austausch gewesen. Das heißt, unser Netzwerk war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon so groß, dass wir mit Personen auch sprechen konnten. Hey, hättet ihr vielleicht Lust, so einen Online-Kurs mit uns zu produzieren? Und wir hatten eigentlich zum einen die Schwierigkeit, dass wir damals mit WordPress gearbeitet haben. Also unsere Offline-Workshops konnte man über WordPress sozusagen buchen, also über das Content-Management-System. Das ging dann nicht mehr. Das heißt, wir mussten quasi eine neue, gute technische Lösung finden, die wir aber schnell und leicht umsetzen können. Das hat dann auch mit Shopify relativ gut funktioniert. Und sozusagen, dass auch Leute auch Zugriff auf diese Videokurse bekommen können, schnell und einfach. Das ist also die eine Herausforderung. Und die zweite war, dass Coco und ich ja gar nicht gewusst haben, wie man eigentlich jetzt so einen Online-Kunstkurs produziert. Also wie macht man so eine richtige Content-Produktion? Was muss denn da eigentlich alles rein? Was müssen die Menschen alles erklären? Und für uns war das so ein bisschen so eine Herausforderung, tatsächlich zu verstehen, wenn die Künstlerin was erklärt, also beispielsweise, wie man beispielsweise ein bestimmtes Motiv malt, wie im Detail muss man das denn erklären? Also muss das alles ganz genau sein? Oder kann es quasi auch so ein bisschen schneller vorgespult werden? Und das war so ein bisschen die Herausforderung quasi. Genau, wie kann man so einen richtig didaktisch guten Kurs sozusagen herstellen? Und das waren so quasi unsere 2 Challenges. Aber an für sich, die Künstlerinnen zu bekommen, die Locations zu bekommen, schnell ein Lager aufzubauen, das ging eigentlich alles relativ schnell und war wirklich so, okay, wir machen das jetzt einfach, die Entscheidung ist gefallen und dann konnten wir das auch zum Glück echt schnell umsetzen. Und es hat auch viel Spaß gemacht.
Okay. Ja, das ist die Hauptsache, würde ich sagen, ne? Wie läuft das ab bei euch? Wie akquiriert ihr neue KünstlerInnen für die Plattform, die neue Kurse erstellen? Weil ich denke mal, die haben ja auch gewisse Voraussetzungen, die erfüllen müssen.
Ja, also wir finden unsere ganzen Künstler und Creatoren eigentlich hauptsächlich tatsächlich über Instagram und Pinterest, mittlerweile auch TikTok. Das heißt, wir gehen eigentlich durch die sozialen Netzwerke durch und schauen auch nach Themen. Und genau, wenn uns dann quasi da Creator, Künstlerin anspricht, schreiben wir die an, gehen mit denen ins Gespräch, führen Interviews, wo die gerade stehen, was ihre Painpoints sind und boarden die quasi so on letztendlich. Also genau, das ist eigentlich von uns alles über die sozialen Netzwerke. Und natürlich, was wir schon auch merken, sobald wir dann quasi jemanden ongeboardet haben, dass es auch so eine Weiterempfehlung dann unter den Creatern ist.
Wie macht ihr die irgendwie messbar oder wie trackt ihr diese Weiterempfehlung? Läuft das alles noch so über Feedbackgespräche ab oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also alles über Feedbackgespräche, gerade mit den Creatern, weil das ja quasi, also unsere Mission ist ja, Creator zu empowern, von ihrer Passion zu leben und dann auch sich zu monetarisieren. Und deswegen sind wir super nah an unseren Creator dran und gehen ganz viel in diese Gespräche rein, auch quasi immer noch. Und haben da jetzt kein Tracking eingeführt, sondern alles durch Interviews und Nachfragen.
Ich meine, findet ja auch mittlerweile einfach noch viel so in der Produktentwicklung statt, wenn man persönliche Feedbackgespräche hat, man findet einfach noch viel mehr raus. Ja. Also da bin ich bei dir. Lass uns mal die andere Seite betrachten. Also jetzt gibt es ja Creator auf eurer Plattform, die erstellen dort Kurse. Aber natürlich auch diejenigen, die die Kurse buchen. Könnt ihr da ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie kommen die zu euch? Wie findet ihr die? Wie werden die auf euch aufmerksam?
Es ist eigentlich so ganz unterschiedlich. Also wir haben zum einen, also natürlich über Werbeanzeigen beispielsweise, über Facebook, Instagram. Genau, das sind bei uns so, also gerade so diese bildlichen Werbeanzeigen. Aber beispielsweise auch über Weiterempfehlungen, über Instagram kommen auch einige Personen, also über unseren eigenen Instagram-Account. Genau, das sind, denke ich, so, oder eben dann Weiterempfehlungen. Ich denke, das sind so die Hauptkanäle.
Lasst uns doch mal ein bisschen bei Instagram bleiben. Wie sorgt ihr dafür, dass euer Instagram-Account wächst?
Wir machen da im Prinzip ganz unterschiedliche Themen. Also zum einen mal sind es auch so ganz triviale Sachen wie anderen Personen zum Beispiel, die in einem ähnlichen Bereich sind, zu folgen, Dinge zu kommentieren, also die Accounts, die wir auch schön finden, denen oder wo wir denken, okay, das gefällt uns auch sehr, sehr gut, was die machen. Und zum anderen Teil ist es für uns aber auch ganz viel ausprobieren. Also beispielsweise sowas wie Kooperationen mit anderen Startups beispielsweise in Form von Gewinnspielen, Kooperationen mit anderen Künstlerinnen. Also beispielsweise, wenn wir jetzt einen Kurs launchen, dass wir eben auch auf dem Account der Künstlerin mitgenannt werden. Oder was wir jetzt aktuell gerade angehen, ist, dass wir super viele Ideen haben oder auch ganz viel Kreativität auf unserem Account natürlich teilen wollen, aber es da draußen einfach KünstlerInnen gibt, die da schon super viel dazu gemacht haben und einfach ja eben Experten in bestimmten künstlerischen Bereichen quasi sind und möchten jetzt auch angehen, mit denen zusammenzuarbeiten in Form von Shared Posts oder Ähnlichem, dass wir Content mit denen gemeinsam quasi auch erstellen und die quasi wachsen können und wir dadurch aber auch. Und natürlich so andere Themen wie Hashtags und Ähnliches.
Wie zieht ihr sowas auf, wenn ihr Kooperationen angeht? Habt ihr da schon ein gewisses Ziel vor Augen, wo ihr sagt, okay, da wollen wir unbedingt hin oder das, ja, dieses Ziellevel müssen wir erreichen? Oder ist es eher so ein bisschen freies Experimentieren, dass ihr sagt, eigentlich ist uns egal oder wir schauen einfach mal, was hinten bei rumkommt.
Was meinst du damit? Also meinst du, wenn quasi eine Kooperation angestoßen ist, dass wir ein bestimmtes Ziel an neuen Followern haben oder mit wem wir kooperieren wollen?
Genau, also sowohl als auch. Also wie geht ihr daran für solche Kooperationen?
Also beispielsweise...
Also,
Wer spricht du, Coco?
Genau, also ich würde fast sagen, dass wir da schon mehr im freien Experimentieren tatsächlich sind, weil gerade am Anfang, wenn man was zum ersten Mal macht und quasi das einfach noch nicht weiß, ist es super schwierig, Ziele zu definieren und dann stundenlang da zu sitzen, welches ist genau, und es kostet dann gefühlt auch wieder Zeit. Und ich glaube, es ist auch sowas von unserem Team oft die Stärke. Wir sagen, okay, let's go. Wir haben, also das passt zusammen. Wir finden zum Beispiel den Kollaborationspartner mega. Wir probieren es aus und dann überlegen wir uns natürlich schon, welche Kennzahl. Also das heißt jetzt, wenn es ist irgendwo, wo wir die hinrouten zum Beispiel. Also das heißt, wir wollen neue Instagram-Follower kriegen oder wir wollen irgendwelche Anmeldungen zum Newsletter oder wir wollen damit Umsatz machen. Also klar wissen wir, welche Kennzahl wir dann tracken. Aber es fällt einfach super schwierig, dann in dem Moment, also man so einen luftleeren Raum zu schätzen. Und deswegen haben wir auch oft gesagt, wir schauen, wir probieren es aus, wir glauben daran, aber schauen danach, was passiert. Und das, ja, was dann gut funktioniert, davon machen wir mehr. Und das, wenn teilweise hatten wir auch Sachen, da ist gefühlt nichts bei rumgekommen. Sowas machen wir dann halt quasi in der Zukunft weniger.
Ja, ja. Genau. Okay. Und gibt es so eine bestimmte Art und Weise, wie ihr diese KünstlerInnen dann angeht oder approacht? Irgendwie ein bestimmtes Wording oder, keine Ahnung, macht ihr denen Komplimente oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder habt ihr vielleicht auch Tipps für unsere Zuhörer, wie man Partnerschaften gut aufbaut? Was wichtig ist, muss man damit erst mit den Leuten irgendwie in Interaktion getreten sein zuvor oder geht ihr die komplett kalt an? Was ist da wichtig oder auf was legt ihr Wert?
Also so ein Wert, den wir halt auch pflegen und der halt auch von unserer eigenen Geschichte kommt, ist quasi ja Freundschaft. Das ist uns einfach, dadurch, dass es uns verbindet, wichtig. Und deswegen ist es bei uns eigentlich auch so, dass wir alle, mit denen wir zusammenarbeiten, Kunden, Partner, sonstiges, so behandeln würden, wie man auch einen Freund behandeln würde und auch so von der Tonality auch gerade in die Richtung Creator geht. Und genau, es fällt eigentlich gar nicht schwer, weil wir suchen die ja raus, die uns irgendwie zu der Brand passen, die wir cool finden. Und dann geht es eigentlich los, hey, wir haben da entweder vielleicht einen konkreten Vorschlag, da können wir dich vorstellen, wir finden es cool, was du machst, dein Mut, dass du dich selbstständig machst mit deiner Passion, uns gefällt das und das. Und dann geht es eigentlich immer total natürlich und super schnell. Also wir haben da auch keine Kontaktschwierigkeiten und schreiben halt einfach mal und gucken, was dann quasi passiert.
Wie viele Leute müsst ihr anschreiben, damit ihr eine Antwort bekommt?
Bei den Creators ist es tatsächlich eine super hohe Response Rate. Also ich würde sagen, dass bestimmt 75% auf jeden Fall antworten. Nicht alle können natürlich, je nachdem, in welchem Status sie sich befinden oder passt es zu denen. Aber dass wir ins Gespräch kommen, in Kontakt kommen oder in Austausch kommen, funktioniert auf jeden Fall gut. Also wir haben auch gemerkt, dass natürlich gerade das Thema dieses Passion Economy auch mit Corona nochmal geboostet worden ist, weil viele sich in der Zeit so die Sinnfrage gestellt haben, was mache ich eigentlich, warum mache ich das? Viele Creator erzählen, ja, sie hatten auf einmal so viel Zeit, dann haben sie in der Zeit einen Account angefangen oder irgendwie angefangen, Schmuck herzustellen und sonstiges und dann ist es halt gewachsen. Also man merkt auch schon, dass da einfach gerade so ein Pull ist, aber es ist nicht einfach quasi, sich damit selbstständig zu machen und auch genug Sichtbarkeit, Reichweite zu kriegen. Das sind auf jeden Fall Struggles, die haben. Und genau dafür, deswegen sind die auch open und dankbar, wenn da jemand kommt und quasi sagt, hey, wir wollen dich pushen, wir finden es cool, was du machst. Wie können wir da am besten supporten?
Okay, verstanden. Macht Sinn, ja. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Nur so ein bisschen fernab jetzt von unserem eigentlichen Thema, aber kannst du dir oder merkt ihr, dass sich das jetzt so langsam auch wieder ändert? Also, ne, Corona ist jetzt zwar noch nicht vorbei, aber gerade Sommer und viele Dinge verändern sich, Leute sind irgendwie mehr draußen. Merkt ihr da schon irgendwie, dass sich das wieder so ein bisschen umkehrt zu so einem Vor-Corona-Status?
Also auf der Seite Creator muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass ich das quasi nochmal, also dass ich diese Sinnfrage, die meisten haben ja jetzt quasi losgelegt damit. Auf der Seite Kunde merken wir natürlich, dass dann digitale Produkte, also unsere Online-Kurse, gerade im Sommer, das hatten wir aber auch schon davor gesehen, Natürlich ist es eher ein Herbst-Winterprodukt. Es ist auch sehr quasi an Geschenkmomente geknüpft. Von daher ist es so ein Dip im Sommer, also Sommerloch auf jeden Fall da, war auch zu erwarten. Da haben wir auch mit gerechnet. Das ist ein bisschen verstärkt jetzt natürlich dadurch, dass es noch nach Corona wirklich alle wieder rausgehen und irgendwas machen. Und da haben wir halt auch gemerkt, dass dieser Push, den wir vielleicht auf dem Brand haben, wo wir ja Offline-Events in Stores machen, dass der dafür auf der anderen Seite wieder hochgekommen ist oder gestiegen ist und genau sich dann quasi eine andere, derzeit auf jeden Fall eine andere Tür öffnet.
Ja, ich finde das einen spannenden Punkt, weil ihr verbindet ja Online- und Offline-Geschäftsmodell, würde ich mal sagen. Wie unterscheiden sich diese zwei Geschäftsmodelle ganz grundsätzlich? Also merkt ihr, da sind ganz andere Dynamiken da, ihr müsst auch Leute ganz anders ansprechen oder ist es eigentlich tatsächlich dann nur noch der Ort, der sich verändert, also einmal online und einmal offline?
Es ist unterschiedlich. Also beispielsweise, wenn wir uns wirklich angucken, als wir gestartet sind mit Offline-Workshops, es ist schon dahingehend, also auch wenn du es von so einer Marketing-Seite betrachten würdest, was anderes. Also du musst ja immer, also A, musst du halt die Location finden, B, musst du einen Artist finden, der zu dem Zeitpunkt kann und natürlich auch die Kunden, die zu dem Zeitpunkt Zeit haben. Und wenn du jetzt beispielsweise auch Ads drauf spielst, dann sind die ja immer zeitlich limitiert. Also es ist quasi dann immer wieder vorbei, das Event, und immer wieder kommt ein neues. Das war so der eine Punkt. Aber wir machen ja aktuell Offline-Events vor allem in Kooperation mit Brands. Das heißt, es ist quasi, dass wir mit größeren Handelsketten beispielsweise zusammenarbeiten und die buchen dann quasi unsere Künstler direkt zu sich in den Store und haben dann die Möglichkeit, über ihre Kanäle zu kommunizieren, dass es gerade eine besondere Aktion gibt, zum Beispiel irgendwie Blumenkränze binden, und Kunden finden sowas mega cool und haben dann quasi auch dieses erhöhte Brand-Commitment oder kommen in den Store und freuen sich voll, wenn sie das quasi dort for free machen können, was mit nach Hause nehmen können. Und es ist immer eine besondere Erfahrung und immer so ein kleiner High-Moment, wenn du, oder so ein Erfolgsmoment, wenn du quasi sowas auch hergestellt hast und du findest es schön und nimmst es unerwartet mit nach Hause oder wenn du quasi explizit deshalb nochmal hingegangen bist. Und genau, also das ist quasi so unser Offline-Punkt. Und ja, der Unterschied zu Online ist natürlich, dass Kunden das quasi dann eher bei einem Online-Thema eher dann machen, wenn sie halt gerade Zeit und Lust haben, also quasi nicht zeitlich gebunden, beziehungsweise wir auch in unseren Daten sehen können, dass sie das oft nicht am Stück machen, sondern zu mehreren Sessions quasi hintereinander, bis dann ein Motiv fertiggestellt wird.
Mhm. Okay, verstanden. Ich meine, ich finde es strategisch gesehen auf jeden Fall sehr, sehr smart von euch, weil ihr jetzt quasi beide Nachfragemomente abdecken könnt. Im Sommer die Offline- Geschichten, im Winter vielleicht dann wieder mehr online, wer weiß, vielleicht kommt oder es wird eine neue Welle kommen, aber let's see, wie die dann aussieht, ne? Auf jeden Fall super interessant. Was mich jetzt interessieren würde, wie akquiriert ihr diese Brands, mit denen ihr die Offline-Events macht? Wie geht ihr die an? Was ist da vielleicht auch euer Approach? Wie überzeugt ihr die, dass ihr einen Mehrwert stiftet?
Also wir sind da selbst noch, könnte man sagen, in der Findungsphase, und wenn wir den Heiligen Gral ausgegraben haben, würden wir es dir auf jeden Fall mitteilen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es eigentlich so, dass wir ganz viel tatsächlich über LinkedIn anschreiben und da an die Person rangehen. Aber ich meine, jeder von uns, der einen LinkedIn-Account hat, weiß auch, wie viele Nachrichten man da am Tag bekommen kann. Und genau, vor allem irgendwie, wenn man Head of oder Director oder ähnliches ist, also dann summiert sich sowas ja auch. Aber das ist mal so der eine Weg, wo wir jetzt schon Responses bekommen haben. Dann ist so ein anderer Weg, dass wir ganz stark über unser eigenes Netzwerk gehen. Also wir gucken uns wirklich explizit Kontakte in unserem Netzwerk an und schauen, wer kennt wen, haben die vielleicht mal zusammengearbeitet, und fragen dann, hey, könntest du mir da und da eine Intro hinmachen? Oder bei Personen, wo wir wissen, die haben super viele gute Kontakte, gucken wir die Kontakte an, schreiben 10 raus und bekommen dann die Rückmeldung, hey, ich kenne vielleicht irgendwie nur 5 davon persönlich, aber mache ich super gerne. Also da genau an jeden, der zuhört und sich überlegt, kann ich den oder die jetzt fragen, ob der mir eine Intro machen kann? Auf jeden Fall machen, weil Menschen oft einfach helfen wollen oder hilfsbereit sind. Da haben wir echt gute Erfahrungen damit gemacht. Und genau, das mal so, sind mal die aktuell zwei Hauptwege. Und ja, in Zukunft wollen wir tatsächlich noch den ganz Offline-Kanal einmal testen, um wirklich in die Stores oder zu den Marken zu gehen, die wir, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden, und denen explizit dann im Store unsere Printunterlage in die Hand zu drücken. Mal gucken, wie das funktioniert. Das haben wir auch mal als Tipp von jemandem bekommen und wir sind gespannt, wie das funktionieren wird. Aber ich denke tatsächlich, da gibt es nicht den einen Weg. Es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen und ja, wahrscheinlich klappt überall woanders was, aber man muss es ausprobieren.
Ja, bin ich total bei dir, ne? Also allein wenn man sich Startups anschaut wie Gorillas, die am Anfang ja auch komplett über Guerilla-Marketing Flyer verteilen, ihre ersten Nutzer auf die Plattform bekommen haben. Also ich glaube, es ist, wird immer wichtiger, dass wir auch beide Seiten verbinden, digitale, Offline-Kanäle. Du hast einen interessanten Punkt gesagt, und zwar, dass ihr die Leute aus eurem Netzwerk ansprecht. Wie wichtig ist für euch euer persönliches Netzwerk und in dem Zuge auch so eure Personal Brands, wenn wir jetzt über Instagram oder auch LinkedIn sprechen? Und wie viel Zeit steckt ihr da vielleicht auch rein? Könnt ihr mir da vielleicht beides so ein bisschen aus eurer Perspektive ein paar Insights geben?
Also unser persönliches Netzwerk ist ganz generell wirklich super wichtig für uns. Weiß nicht, wie es dir geht, Coco, aber ich habe das früher gar nicht so richtig gewusst, wie wichtig das eigentlich ist. Aber jetzt so quasi, wenn man selbst gründet, merkt man immer mehr, wie wichtig das eigentlich ist oder wie super das auch ist, dass es Leute gibt, die einem wirklich helfen wollen. Das ist echt, genau, also auf jeden Fall wichtig. Zum Thema Personal Brand, also aus meiner Perspektive auch super wichtig. Ich denke auch tatsächlich, dass also ich für mich persönlich da auch noch mehr Zeit rein investieren könnte. Also ich würde es gern machen, aber oft fehlt mir so ein bisschen ja, vielleicht die Zeit oder ich weiß nicht genau, was ich machen soll und dann lasse ich es. Aber also ich wünsche oder möchte mir eigentlich so für mich selber schon vornehmen, da definitiv aktiver zu werden. Aber ich glaube auch, dass es ja, gerade auf LinkedIn, dass es schon cool ist, wenn man da so eine richtige Strategie hat. Und ja, an der feile ich noch. Ansonsten haben wir auch noch auf dem Flux-Account. Da ist es auch so, dass Coco und ich als Gründer sozusagen, jetzt haben wir es so aufgeteilt, dass wir im Wechsel sozusagen auch persönlich auf unserem Instagram-Account sind. Weil ich glaube, oder weil ich das bei zum Beispiel bei so Brands wie Gitti Beauty oder sowas, finde ich das immer richtig cool, wenn man die Gründerin selber sieht, weil man nochmal eine andere Verbindung dazu hat. Und das, glaube ich, in Verbindung mit der Marke auch wichtig, weil man halt weiß, wer macht das und wer sind die eigentlich.
Ja, wie ist es bei dir, Coco?
Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Also mir ist quasi auch dann erst durch die Gründung bewusst geworden, wie wertvoll so dieses Netzwerk ist, dadurch, dass wir wirklich so viele Projekte, Kollaborationen, auch Aufträge und Sonstiges aus dem Netzwerk direkt ergeben haben. Und da war ich echt geflasht, also muss man schon so sagen. Und ja, natürlich, das bedeutet das auch, dass man dann viel aktiver da ist und vielleicht auch guckt, wie man sein Netzwerk ausweiten kann, wo man vielleicht nochmal neue Leute kennenlernen kann, in welche Netzwerke man reintreten kann. Das ist auf jeden Fall voll der wichtige Aspekt. Und das ganze Thema so sichtbar werden auf Instagram und LinkedIn, ich glaube, das hilft halt enorm heutzutage, so eine Personal Brand aufzubauen. Es kostet halt Überwindung und Zeit. Das ist auch so eine Journey, die man dann, glaube ich, so persönlich auch durchläuft, dass es halt erstmal vielleicht so am Anfang so ein unangenehmes Gefühl ist, aber man merkt dann tatsächlich auch die positiven Reaktionen, wenn man es mal merkt, also wenn man es mal macht. Und genau, und gerade dieses Thema natürlich auf LinkedIn ist, finden wir schon super spannend, weil ich kann ein Beispiel sagen, ich habe jetzt wirklich nichts investiert in meine privaten Accounts. Also Instagram und LinkedIn dann, glaube ich, irgendwie ja, von beide 500 oder so, also super wenig. Und dann bei Instagram postest du was, 10, 200, 300 Leute, keine Ahnung, je nachdem. Und bei LinkedIn hat dann ein Post auf einmal über 5000 Leute erreicht. Und dann war halt auch so, interessant, okay, da geht ja viel mehr, da sehen es ja viel mehr. Von daher ist das jetzt schon auch so eine Plattform, wo wir sagen, ist natürlich gerade auch im Hinblick auf das Standing gegenüber Brands super spannend, unterstützt dann auch die den LinkedIn, also die Kaltakquise, wenn da natürlich noch begleitend Posts kommen und immer wieder was passiert und dann auch der Mehrwert aufgezeigt wird, den wir auch stiften. Genau, deswegen ist Tönnels Ziel, da eigentlich nochmal viel stärker reinzugehen und nochmal mehr Zeit zu allokieren.
Mhm. Ja, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass eigentlich viele Startups am Anfang nur über ein Netzwerk wachsen, ja, und dann erst eigentlich, wenn sie eine größere Finanzierungsrunde abschließen, dann auch ganz gezielt sich Investoren, Geldkapitalgeber aussuchen, die eben genau mit diesem Effekt dann unterstützen können. Also eben auch gezielt Partnerschaften, Kooperationen oder Kontakte herzustellen. Was wäre das in eurem Fall? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht, wenn es jetzt so Richtung Wagniskapital vielleicht oder VC geht? Was wäre für euch so ein wichtiger Netzwerkeffekt, den ihr da gerne erzielen wollen würdet? Oder beziehungsweise der vielleicht auch so ein bisschen unterstützend zu eurem aktuellen Netzwerkeffekt schon geschehen könnte?
Du meinst quasi über, also wenn wir eine größere Finanzierungsrunde aufnehmen würden, also welchen Netzwerkeffekt wir uns dadurch erhoffen, also durch das Netzwerk von dem VC?
Genau.
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Also genau. Da gibt es viele Ideen und Möglichkeiten, ja, die in unserem Kopf sind, aber genau, nicht, also quasi nicht konkret.
Okay, fair enough. was sind denn eure nächsten Meilensteine? Also was steht jetzt als nächstes für euch an, bezogen auf Flux?
Genau, also wir haben ja jetzt quasi diesen zweiten Stream mit den auch mit den Connecting von Cradern mit den Brands für die Workshops quasi jetzt aktiv fokussiert und wir bauen den ja gerade aus. Und gerade die Phase Herbst, Winter wird da natürlich super ein relevanter Moment für uns. Deswegen sind wir jetzt eigentlich gerade so mit Vollgas drauf, Herbst, Winter, Weihnachten vorzubereiten und da quasi, sagen wir mal, so viele Events wie möglich stattfinden zu lassen. Und genau, ich glaube, das ist quasi das, auf was wir hier gerade hinarbeiten. Also auf der einen Seite ganz viele Brands onzuboarden, auf der anderen Seite Creator onzuboarden, um quasi Weihnachten und Herbst richtig busy zu sein. Also das ist gerade unser nächster großer Meilenstein.
Verstanden. Habt ihr, wenn wir jetzt über das Onboarding sprechen, habt ihr da schon irgendwas gefunden, was dem Onboarding vielleicht auch im Weg steht? Oder konntet ihr da das Onboarding generell schon ein bisschen optimieren hinsichtlich Zeit oder Ressourcen? Wie läuft es ab? Beziehungsweise merkt ihr auch, dass ihr da vielleicht noch besser werden müsst an manchen Stellen?
Ja, also wenn wir so gerade auch, wir haben ja schon quasi die ganzen Workshops auch mit den Brands, die veranstalten wir ja schon seit einem geraumen Zeit. Das lief immer eher parallel, bauen wir erst was mit Fokus auf und dadurch haben wir natürlich schon auch viele Events organisiert und da die Learnings generieren können. Das fängt dann an von Briefings, Social Media Guidelines für die Creator, hin zu Best Practices, dann Reportings, die danach erstellt werden, wo wir halt quasi einmal initial die Arbeit reinstecken und das Concepting machen und dann letztendlich befüllen und dadurch auch den Prozess enorm upspeeden können und auch professioneller gestalten können. Also mit jedem Event wird es optimiert und auch standardisiert an der Stelle, dass wir auch schneller sind und weniger Arbeit damit haben.
Mhm. Ja, verstanden. Generell Prozesse aufzubauen ist ja wahnsinnig wichtig, einfach um es wiederholbar zu machen, skalierbar zu machen. Du hast angeschnitten, ihr gebt Social Media Guidelines oder ähnliches vor für eure Creator, also für die Artists nehme ich an, ja. Wie kann ich mir das vorstellen oder beziehungsweise was ist dabei wichtig für euch? Geht es da darum, dass die einen gewissen Qualitätsstandard erbringen oder um was geht es euch da genau? Wieso macht ihr das?
Ja, also das ist ja, wir mixen ja, wie du auch vorher meintest, offline mit online und gerade wenn wir auch so Events organisieren, dann ist es zwar ein Offline-Event, aber die ganze Kommunikation drumherum passiert ja quasi online. Also das Announcement, über die Kanäle von der Brand, aber auch von dem Creator. Und das heißt, die laden ja aktiv ihre lokalen Communities dann auch ein. Hey, ich mache da einen Workshop, komm vorbei, voll cool und so weiter. Dann sind sie vor Ort, dann wird quasi da auch gepostet, dann dokumentieren die Creator das auch. Wir überlegen auch immer, wie dann zum Beispiel die Teilnehmer dann irgendwie auch so ein Shareable Moment machen, dass es auch von Teilnehmersicht, wenn da jetzt ein Kunde kommt, ein Künstler mitmacht, wie die das quasi dann auch wieder posten und dann im Nachgang vielleicht auch nochmal irgendwie Reposting oder so. Also unser Ziel ist schon auch, dass natürlich dieses Happening, das dann passiert, auch digital verteilt wird. Und um da auch so eine Einheitlichkeit zu bieten, teilen wir einfach so Best Practices, was fotografiert werden soll oder wie die Videos grob sein sollen. Also so ein, dass es einfach so ein Standard erfüllt.
Genau. Okay, ja, macht Sinn. Macht Sinn. Gibt es denn da darüber hinaus, wenn wir jetzt über Offline-Events sprechen, Dinge, die ihr jetzt schon in Erfahrung gebracht habt, wo ihr sagt, uff, da muss man auf jeden Fall davor aufpassen, beziehungsweise sollte man nicht falsch machen. Weil ich finde, Offline-Events sind ein wahnsinnig interessanter Kanal. Jetzt vor allem, ne, dieses Jahr sind viele Messen, haben es erstmal wieder stattgefunden. Es ist nach wie vor einfach ein riesen Vehikel im Marketing. Habt ihr da schon vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht oder sind euch schon Dinge passiert, wo ihr sagt, da muss man ordentlich aufpassen, das sollte einem nicht passieren?
Ja, einmal ist uns heißes Wachs gefärbt, das auf den Teppich runtergefallen, beziehungsweise einer von unseren Künstlerinnen. es ist halt offline, von daher kann auch mal was passieren. Ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt, wo wir sagen, das würden wir jetzt anders machen, aber mir fällt es spontan gar keins an. Elisa, hast du irgendwie eine Idee? Was wir so als Main Learning mitgenommen hatten oder Pain Point?
Meine Negativerfahrung, meine persönliche, war während Corona auch, und zwar während Messen und Events. Wir waren auf einer Messe gewesen, die uns auch in diesem Kreativbereich auch mega groß angekündigt worden ist. Und wir eigentlich auf relativ viel Ressourcen auch auf dieses Event allokiert hatten und dort auch vor Ort super viele Workshops geplant hatten. Und ja, da auch also Künstler dabei hatten und auch wirklich viel Zeit reingeflossen ist. Letzten Endes war das aber so eine Zeit, wo wirklich es war wieder kurz vor so einem Lockdown oder wo es total unsicher war, wie ist denn jetzt die Inzidenz und wie funktioniert es jetzt eigentlich. Und dann hat dieses Event aber stattgefunden. Es sind aber super wenig Besucher gekommen. Das heißt, wir haben nicht nur Zeit, sondern auch Geld verloren. Und ich glaube, das ist in der Zeit echt vielen Leuten passiert. Aber für uns war das wirklich eine Negativerfahrung, wo wir dachten, okay, ob wir so schnell wieder auf eine Messe gehen, wissen wir auch nicht. Aber ja, da glaube ich auch so ein bisschen an der Zeit und ich denke, da hatten viele Negativerfahrungen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das macht Sinn, ja. Ich glaube, das ist einigen tatsächlich passiert, so genau in dieser Übergangszeit, ne? Ja. Auf jeden Fall super spannende Einblicke. Ich danke euch beiden. Wir sind langsam so ein bisschen am Ende der Zeit angelangt. Wir machen das immer so, dass wir unseren Gästen und Gästinnen das letzte Wort lassen. Ihr dürft gerne auch beide ein letztes Wort aussprechen oder gerne auch irgendjemanden grüßen, wenn ihr das möchtet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für eure Zeit.
Du bist zurück.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und dass ihr so offen auch berichtet habt, wie so eure Anfänge waren und was ihr gemacht habt und was ihr ausprobiert habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und verabschiede mich schon mal. Das Wort gehört euch.
Cool, ich kann vielleicht vorläufige letzte Wort annehmen. Hat echt viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und falls quasi jemand über das Thema Gründung, Selbstständigkeit nachdenkt, kann ich auf jeden Fall nur ermutigen, einfach mal loszulegen und zu probieren und gar nicht so viel zu denken und perfekt zu überlegen, weil so kleine Experimente und wirklich einfach gucken, was passiert, bringt meistens viel schneller die Learnings an und dann das, was funktioniert, einfach größer und stärker zu machen. Und genau, wenn jemand kreativ werden will, in Flow kommen will, dann wisst ihr ja auch, wo ihr kreative Auszeit findet. Dann übergebe ich an Alice.
Ich fand es auf jeden Fall richtig cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir auch so in Kontakt bleiben können und wir vielleicht irgendwann wieder eine Podcast-Runde machen können und wir dir ein Update geben können zu unseren Learnings. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von salespod.io bei Digital Umsetzen.